glücklich sein. Nach dem höchsten Ziel ihres Lebens gefragt, antworten die meisten unserer Mitmenschen, glücklich sein. Wenn alles wie am Schnürchen läuft, ist es nicht schwierig, glücklich zu sein. Aber was passiert, wenn alles den Bach runtergeht? Wenn die äußeren Umstände schlecht sind, wenn gerade kein Glückstag ist, dann fehlt die Freude im Herzen nicht selten. Heute widmen wir uns dem letzten Abschnitt unserer kleinen Predigtreihe über das Buch Habakuk. Die detaillierten Hintergrundinformationen können gerne in der Predigt vom 19. September letzten Jahres unter www.beg-bielefeld.de nachgehört werden. Aber ich wiederhole kurz die Zusammenfassung der ersten zwei Kapitel. Das Buch Habakuk wurde vor 606 vor Christus geschrieben und kündigt die Invasion der Babylonier an, die ab 606 vor Christus gegen die Juden kämpften und 20 Jahre später Jerusalem einnahmen, den Tempel zerstörten und zahlreiche Juden in die Gefangenschaft führten. In der ersten Predigt haben wir uns den Abschnitt aus Habakuk Kapitel 1, den Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4 angeschaut. Hier haben wir gesehen, dass Habakuk, dessen Name Umarmer bedeutet, also der sich an Gott klammert, dass er sich an Gott wendet und ihm sein Leid klagt. Gottes eigenes Volk, Israel, lebt in einem schlimmen Zustand und ist kilometerweit von Gott und seinen Maßstäben entfernt, während Gott nicht einzuschreiten scheint. Gott reagiert auf Habakuks Klage und offenbart ihm, dass er sein Volk durch die Chaldäer, die als Synonym für das Volk der Babylonier insgesamt stehen, richten wird. Dieses richtende Volk beschreibt Gott in seiner Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit. Habakuk fährt mit der Beschreibung dieses furchtbaren Richters, den Gott ausgewählt hat, fort und bittet Gott darum, sein Gericht über das Volk Israel doch zu begrenzen. Er kann überhaupt nicht verstehen, warum Gott sein eigenes Volk durch die grausamen Chaldäer richten lässt, die viel schlimmer sind als Israel selbst. Dann zieht er sich, im Bilde gesprochen, auf seine Warte zurück, die auch als Posten oder Wachturm übersetzt werden kann und einfach ein ruhiger Rückzugsort ist, von dem aus man eine besonders gute Übersicht über die Umgebung hat. Habakuk überlässt es Gott, zu seiner Zeit und auf seine Art eine Lösung zu schicken. Darauf reagiert Gott und zeigt, dass er zu seiner Zeit einschreiten wird und dass er die Herrschaft über das Weltgeschehen hat. Dann folgt Gottes wunderbare Zusage, die wir in der letzten und vorletzten Predigt gemeinsam angeschaut haben, Habakuk Kapitel 2, Vers 4. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Dieser Vers wird auch im Neuen Testament ganz oft zitiert und bezeugt die Wahrheit des Evangeliums der Gnade auch schon in der Zeit des Alten Testaments. Und gleichzeitig zeigt uns dieser Vers zwei völlig verschiedene Lebenshaltungen auf, die sich absolut widersprechen und einfach gar keine Gemeinsamkeiten haben, nämlich den Vermessenen und den Gerechten. Wir haben gelernt, dass jeder, der keinen Frieden mit Gott hat, ein vernichtendes Urteil zu erwarten hat, wenn auch in diesem Leben gerade alles glatt zu laufen scheint. Für die gläubigen Gotteskinder haben wir mitgenommen, dass Gott einen guten Plan hat, den er vollenden wird und dass er sein Wort immer hält. Wir dürfen unsere Fragen, Sorgen und unser Unverständnis mit Gott besprechen, ihn wie Habakuk umarmen und ihm dann vertrauen, dass sein Plan der beste ist. Während es bei der ersten Predigt vor allem um Gottes Gericht über Israel ging und wir Habakuks Gottesbeziehung ausführlich betrachtet haben, haben wir beim letzten Mal am Beispiel des Gerichts über die Chaldäer gesehen, was Gottes gerechtes Gericht auszeichnet. Dazu haben wir Kapitel 2, Vers 5 bis 20 studiert und Folgendes festgestellt. Erstens, Gottes Gericht lässt nichts ungestraft. Zweitens, Gottes Gericht ist schrecklich. Und drittens, Gottes Gericht kennt Gnade. Die gewaltige Beschreibung, die in vielen sehr bilderreichen Worten geschieht, die Beschreibung des Gerichts endet in Kapitel 2, Vers 20, wo es heißt, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Hier haben wir Gottes Majestät gesehen und haben gesehen, dass jeder, der gegen ihn ist, schweigen muss. Und wer für ihn ist, darf schweigen, weil Gott derjenige ist, der das Geschehen lenkt. Nachdem wir im ersten Kapitel gesehen haben, dass Gott Israels Vergehen straft, in Kapitel 2 die detaillierte Beschreibung der einzelnen Vergehen der Chaldäer und die dafür angekündigten Strafen vor Augen geführt bekam, bekräftigt Gott im dritten Kapitel, das wir uns heute anschauen werden, die Botschaft, die sich durch das ganze Buch zieht. Gott ist zu fürchten und wer ihm glaubt, darf leben. Nachdem wir das Kapitel 3 gleich lesen, werden wir es in drei Punkten, die auch der Gliederung des Textes selbst entsprechen, gemeinsam studieren. Und zwar ist der erste Punkt Habakuks Bitte, da werden wir uns Vers 1 und 2 anschauen, Habakuks Gotteslob, die Verse 3 bis 15, und der dritte Punkt Habakuks Gewissheit, die Verse 16 bis 19. Ich wiederhole nochmal für die Kinder, die im PVF mitschreiben, Habakuks Bitte, sein Gotteslob und seine Gewissheit. Ich lese den Predigttext, Habakuk Kapitel 3, aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Ein Gebet des Propheten Habakuk. Eine heftige Wehklage. O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran, Selah. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm hergeht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf den Fuß. Er bleibt stehen und misst die Erde, er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge, es sinken die Hügel aus der Vorzeit. Er wandelt auf ewigen Pfaden. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans. Es zittern die Zelte des Landes Midian. Ist der Herr über die Ströme ergrimmt? Ergrimmt sich dein Zorn über die Ströme, dein Grimm über das Meer, das du auf deinen Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung? Bloß enthüllt ist dein Bogen, deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort. Selah. Durch Ströme zerteilst du das Land. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flutet einher. Der Ozean lässt seine Stimme hören, hoch gehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung, beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speers. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zerdrischst du die Heidenvölker. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen. Du entblößt die Grundmauer von unten bis oben, Selah. Du durchbohrst mit ihren eigenen Speeren das Haupt seiner Horden. Sie stürmten einher, um mich in die Flucht zu schlagen, und erhoben ihr Freudengeschrei, als wollten sie den Elenden im Verborgenen verzehren. Du betrittst das Meer mit deinen Rossen, die schäumenden Wassermassen. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf meinen Saiteninstrumenten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir dieses Wort von dir haben und dass wir darin alles sehen und lesen können, was wir wissen und verstehen müssen. Bitte hilf mir, dein Wort klar zu verkündigen. Bitte sprich du zu uns und schenk, dass wir daraus für unser Leben und über dich lernen können. Amen. Kommen wir zum ersten Punkt. Habakuks Bitte. Das Kapitel 3 beginnt mit dem Vers 1, den ich nochmal vorlese. Ein Gebet des Propheten Habakuk, eine heftige Wehklage. Kapitel 1 bezeichnet Habakuk als Last. Und in Kapitel 2 schreibt er Gottes ausführliche Antwort auf seine Klage in Form eines Spottliedes nieder. Das heißt, erstens eine Last, zweitens ein Spottlied. Und Kapitel 3 hat einen völlig anderen Charakter. Wie wir es aus dem Psalm kennen, ist dieser Abschnitt auch mit einer Überschrift des Autors versehen. Habakuk selbst bezeichnet es schlicht als sein Gebet. Ein Gebet, das, wie Vers 19 belegt, gesungen werden sollte. Und für die Liedform spricht auch das Pausenzeichen Sela, das in den Versen 3, 9 und 13 vorkommt. Während der erste Halbsatz, dass es sich um ein Gebet handelt, unmissverständlich ist, so unterscheiden sich die Übersetzungen des zweiten Halbsatzes deutlich. Luther sagt nämlich, nach Art eines Klageliedes. Schlachter, wie ich es eben vorgelesen habe, spricht von einer heftigen Wehklage. Menge sagt, ein Gebet des Propheten Habakuk in bewegten Rhythmen. Und die Elberfelder Übersetzung sagt, Gebet des Propheten Habakuk nach Shigionot. Das letzte Wort des Verses, Shigionot, das die Elberfelder Übersetzung einfach unübersetzt aus dem Urtext ins Deutsche mit aufgenommen hat, hat wirklich vielen Bibelübersetzern Kopfzerbrechen bereitet. Es gibt hier verschiedene Deutungsmöglichkeiten, die wir aber durchaus nebeneinander stehen lassen dürfen. Die Übersetzung Menges in bewegten Rhythmen sagt etwas über den musikalischen Charakter dieses Gebets, das gesungen wird, da das Wort mit einem Verb verwandt ist, das Vor- und Zurücktaumeln bedeutet. Das betont, wie sehr Gottes Botschaft den Propheten bewegt. Es lässt ihn nicht kalt, sondern es erfasst ihn mit seinem ganzen Körper. Er ist völlig von der empfangenen Botschaft ergriffen, was sich auch in der äußeren Form seines Gebetsliedes zeigt. Der Bibellehrer Benedikt Peters gibt eine weitere Erklärung hierzu und sagt, das Gebet hat eine poetische Form, sodass einige Wörter daraus mehrere Bedeutungen haben können. Und neben dem erwähnten Taumeln scheint das Wort Shigionot auch von dem Wort Shigiana abgeleitet zu sein, was sich irren, Verirrung oder Verfehlung bedeutet. Und im Kontext des Urtextes steht an Shigionot und das bedeutet im Anschluss an die Verfehlung. Habakuk schreibt hier also sein Gebet nieder, das ihn bewegt und das er angesichts der Erkenntnis seiner zahlreichen eigenen Verfehlungen vor seinen Herrn bringt. Er hat erkannt, dass er sich über Gott und über sein Regiment geirrt hat. In diesem Kapitel erleben wir einen völlig veränderten Habakuk. Während er anfangs von massiven Zweifeln geplagt war, kommt er in diesem Kapitel über alle Zweifel und offenen Fragen zur Anbetung Gottes. Er diskutiert nicht mehr. Scheinbar hat Gottes offenbartes Wort bei ihm eine innerliche Veränderung bewirkt. Wie wir sie immer beobachten können, wenn Menschen sich mit Gottes Wort beschäftigen. Gottes Wort hat immer eine Wirkung und es verändert Menschen immer. Ich lese den ersten Teil von Vers 2. O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, ich bin erschrocken. Menge übersetzt, ich bin voller Furcht. Habakuk hat Gottes Plan, Juda zu bestrafen und anschließend auch Babylon zu zerstören, aus den beiden vorhergehenden Kapiteln gehört und verstanden und weiß jetzt um das bevorstehende Gericht Gottes. Ebenso gründlich, wie Gott das Gericht gegen die Chaldäer beschreibt, wird es auch Habakuks eigenes Volk treffen. Diese Botschaft und seine Erkenntnis, dass Gottes Pläne und seine Größe weit über das menschliche Verstehen hinausgehen, verursachen in ihm eine tiefe Furcht und ein Erschrecken. Wie wir es auch in Sprüche 1, Vers 7 lesen können, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Echte Erkenntnis, echte Einsicht, etwas tiefgründig zu verstehen, das muss immer Hand in Hand mit Gottes Furcht gehen. Habakuk hat Gott erkannt, seine Pläne vernommen und ist sich seines eigenen Unvermögens bewusst geworden, sodass er als logische Konsequenz davon zur Gottesfurcht geführt wird. Gottesfurcht ist eine tiefe Ehrfurcht, die uns in Gottes Arme treibt, wenn wir als sündige Menschen erkennen, dass wir selber völlig unfähig sind und gleichzeitig sehen, dass Gott unfehlbar ist. Diese Gottesfurcht hat Habakuk ergriffen. Und so kommt es dazu, dass er Gott eben nicht mehr hinterfragt und seine Zweifel äußert, sondern nur noch zwei Bitten an den Anfang seines Gebetsliedes stellt. Ich lese Vers 2 weiter. Inmitten der Jahre offenbare dich. Entschuldigung, ich bin erschrocken, habe eben gelesen. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Seine erste Bitte lautet, dass Gott sein Volk oder sein Werk inmitten der Jahre beleben und sich offenbaren soll. Was meint er damit? Meint er damit, dass Gott sein Werk, das Werk des Gerichts über Israel und über die Chaldäer, schnellstmöglich umsetzen soll? Einige Übersetzungen sprechen ja nicht von beleben, sondern von verwirklichen, was für diese Interpretation sprechen würde. Wünscht Habakuk dem Gottlosen hier Gottes Gericht? Der Gebrauch des Wortes im Urtext an anderen Stellen legt nahe, dass es sich tatsächlich um Beleben oder um das Leben erhalten handelt bei diesem Wort. Und Habakuk bittet hier nicht um Gottes Gerichtshandeln, das alles andere als belebend ist. Vielmehr bringt es Verderben und er weiß, dass Gottes Gericht unabwendbar ist. Aber für die Zeit danach bittet er um Belebung. So wie Habakuk mitten in seinen Zweifeln bereits in Kapitel 1, Vers 12 ausruft, wir werden nicht sterben, so ist er sicher, als Gotteskind eine Zukunft über das bevorstehende Gericht hinaus zu haben. Und auch Gottes Nachfolger aus seinem Volk dürfen auf Belebung hoffen. Ähnlich äußert sich auch der Prophet Jesaja in Jesaja 57, Vers 15, wo er Gottes Zusage weitergibt. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Habakuk, schockiert über das Elend, das bevorsteht und gleichzeitig ergriffen von Gottesfurcht, ist voller Hoffnung. Übrigens sehen wir bei Habakuk auch in der eben zitierten Stelle aus Jesaja, dass Gottes Zusagen oft an Elende gerichtet sind, an Menschen, die zerschlagen und gedemütigt sind. Habakuk spricht ja nicht von einem Höhenflug, der auf den nächsten folgt, sondern von echtem Leid, das bevorsteht und dessen er sich bewusst geworden ist. Und trotzdem fokussiert er sich auf die Bitte um Gottes Belebung. Anders als im populären Wohlstandsevangelium das Christsein mit Gesundheit, finanzieller Freiheit und Erfolg gleichsetzt, zeigt die Bibel immer wieder auf, wie echte Menschen Gottes durch Leid und Angst gehen müssen. Hier ist Habakuk ein großes Vorbild, weil er auch mitten im Gericht Gottes Belebung erbittet. Wie ist es bei dir? Diese Welt steht vor Gottes Endgericht. Und wir wissen um unendlich viele Menschen, die keinen Frieden mit Gott haben. Und somit unabwendbar auf den ewigen Tod und das ewige Getrenntsein von Gott hinsteuern. Unsere Gesellschaft ist, wenn wir die Maßstäbe der Bibel anlegen, maximal gerichtsreif. Wünschst du dem Gottlosen den Tod an den Hals? Oder bittest du Gott um seine Errettung für diese Menschen? Bittest du Gott darum, sein Erbarmen zu zeigen und sein Werk, sein gutes Werk zu beleben? So wie Habakuk und Juda, damals steht auch diese Welt vor Gottes Gericht und spätestens zum Endgericht wird Gott die verlorene Welt verdammen. Das kann dazu führen, dass Christen endzeitliche Entwicklungen und Gottes bevorstehendes Gericht als Erklärung für ihre Bequemlichkeit nutzen. Wir können ja eh nichts daran ändern oder die Welt ist ja eh verloren. Die Bibel kennt aber so einen endzeitlichen Fatalismus nicht. Stattdessen lehrt sie Gottes Souveränität, der seine Verheißung erfüllen wird und durch seinen Nachfolger Menschen zur Umkehr aufrufen möchte. Und auch wenn heute, so wie damals bei Habakuk, vieles hoffnungslos erscheint, so gelten trotzdem für uns auch die Aufforderungen zu einem aktiven Leben und zur Mission. Das soll uns auch gerade in dieser aktuellen Corona-Krise wachrütteln. Zieh dich nicht zurück und warte mit Popcorn und Cola auf das bevorstehende Gericht und freu dich darauf, was den Gottlosen erwarten wird. Bitte stattdessen um Gottes Eingreifen und um seine Errettung für Verlorene, auch für die Verlorenen, die jetzt gerade ziemlich viel Böses tun. Und sei brennend und eifrig dabei, wenn es um Gottes Werk geht. Die Bitte um Belebung enthält den Zusatz inmitten der Jahre. Habakuk bittet Gott darum, möglichst bald zu handeln. Gott soll nicht am Ende der Jahre handeln, sondern mittendrin, inmitten der Jahre. Er macht Gottes Willen zu seinem Willen. Er sagt, lass das, was du planst, geschehen. Da diskutiere ich gar nicht mehr. Aber lass es möglichst bald geschehen und bring uns gut hindurch zu deiner Belebung. Wie wir eben gesehen haben, bittet er um Belebung, die aber erst nach Gottes Gericht stattfinden kann. Seine Bitte hat dabei zwei Aspekte. Und zwar einerseits das Wissen, das er durch Gottes Wort an ihn hat, dass auf das Unrecht um ihn herum auf jeden Fall Gericht folgen wird. Diese furchtbare Zeit der Ungerechtigkeit dauert jetzt schon so lange und wird erst enden, wenn das Gericht eintrifft und vorübergeht. Er bittet also darum, dass dieses schlimme Gesamtpaket aus der Sünde, die ihn schon seit Jahren bedrängt und bedrückt und traurig macht und überhaupt erst zu diesem Zwiegespräch mit Gott führt. Und auch das Gesamtpaket aus der Sünde und dem zukünftigen Gericht schnellstmöglich ein Ende findet. Auf der anderen Seite ist inmitten der Jahre auch eine Bitte um Gnade für die Verlorenen. Denn würde Gott sein Gericht erst am Ende der Zeit schicken, am Ende der Welt, dann wäre keine Umkehr mehr möglich. Durch Gottes Eingreifen aber bekommen Menschen die Möglichkeit, noch vor dem finalen Ende umzukehren und Buße zu tun. Besonders spannend ist an dieser Stelle, wie Habakuk seine Bitten um ein schnelles Ende und um eine Möglichkeit zur Umkehr für die Verlorenen begründet. Er verweist nicht auf seine eigene Gerechtigkeit, die ihn für diese Bitte qualifiziert, sondern verweist nur auf Gottes Barmherzigkeit. Was zählt, ist Gottes Wesen, das neben vielen anderen Eigenschaften auch barmherzig ist. Gott soll mitten im Gericht seine große Kraft im positiven, belebenden Sinne offenbaren. Habakuk weiß um den Ernst von Gottes Gericht und das führt ihn dahin, um Barmherzigkeit zu flehen. Und dieses Bitten um Barmherzigkeit ist keine leere Floskel, denn er hat Gottes gerechten Zorn verstanden und kommt deshalb dahin, dass er weiß, dass er nur noch Gottes Barmherzigkeit helfen kann. Genauso ist es auch mit dem Gnadenverständnis in der heutigen Zeit. Denn nur wer erkannt hat, was Gottes Gericht für den Gottlosen bedeutet, und jeder von uns ist von Natur aus gottlos, der kann verstehen, was Gnade ist. Der kann verstehen, dass Gnade kein Make-up ist, um kleine Unreinheiten zu bedecken und auch keine Beruhigungspille, die dich im Glauben lässt, du könntest einfach so weiterleben wie bisher. Gott wird es schon richten. Nur wer erkannt hat, dass es schrecklich ist, als natürlicher Mensch in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen und was Gottes gerechter Zorn über das eigene Leben bedeutet, kann Gnade, also die geschenkte Gerechtigkeit Gottes, für deren Ermöglichung Jesus an unserer Stelle am Kreuz bestraft wurde, wirklich verstehen. Habakuks Wesensveränderung wird hier gut sichtbar. Während er Gott zu Beginn des Buches noch um Gericht bat, ist er nun erfüllt von Gottes Furcht, um Rettung und Erbarmen mitten im Zorngericht Gottes bemüht. Statt um Gericht fleht er um Gnade. Und so hat er aus der gewonnenen Gottesfurcht den richtigen Schluss gezogen. Er hat Gottes Größe erkannt und weiß deshalb, wie schrecklich es ist, in seine Hände zu fallen, sodass er für die Verlorenen bittet. Fassen wir zusammen, Habakuk ist völlig ergriffen von Gottes Botschaft und erfüllt von Gottes Furcht, sodass er darum bittet, die schnelle Zeit schnell vorübergehen zu lassen, Raum zur Umkehr zu geben und dass Gott seine Barmherzigkeit zeigt. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, Habakuks Gotteslob. Von seinem Ruf, von seinen Bitten kommt Habakuk nun in einen gottbeschreibenden Lobpreis, in dem er Gottes Ankunft, seine äußere Erscheinung und auch Gottes Tun beschreibt. Nachdem er sich noch in zwei Versen erlaubt hat, Gott zu bitten, ist sein Blick ab Vers 3 nur noch auf Gott gerichtet. Und hier beschreibt er eine Theophanie, eine Erscheinung Gottes in einem prophetischen Wort. Ich lese den ersten Teil von Vers 3. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran, Sela. Teman und Paran tauchen an verschiedenen Stellen der Bibel auf. Hier wird das Gebetslied durch ein Sela unterbrochen. Sela ist ein Musikzeichen, das aus dem Psalm bekannt ist und für Gesangspausen gebraucht wird. Während also nach diesen Worten der Gesang pausiert, gibt es ein Zwischenspiel mit Instrumenten, das auch mit dem Anwachsen der Lautstärke verbunden sein kann oder mit einem Tonartwechsel. Und damit ein guter Zeitpunkt ist, über das Gesungene nachzudenken. An dieser Stelle stellt sich nur die Frage, warum sollen die Sänger genau hier, wo gerade einfach nur die Ortsnamen Teman und Paran genannt wurden, nachdenken? Weil diese Orte wichtige Meilensteine in der Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk waren. Teman, von Mose auch Seir genannt, liegt im Norden von Edom und das Gebirge Paran liegt Teman gegenüber, im Grenzgebiet des Sinai, also im Süden Israels. Hier empfing Israel Gottes Gesetz und schloss seinen Bund mit ihm, nachzulesen in 5. Mose 33, Vers 2. Hier sahen sie die Frucht des Landes Kanaan, nachzulesen in 4. Mose 13, Vers 26. Und hier wurden sie von Gott durch eine Wolke geführt. Das ist ein großer Trost für Habakuk und alle wahren Gotteskinder in seinem Volk, die diese Botschaft hören würden. Denn Gott kam bereits in der Vergangenheit von Teman und Paran her, um sein Volk zu führen. Und ebenso wird Gott sein Volk auch jetzt führen und am Ende retten, wenn er aus diesen Orten kommt. Auch wenn angesichts des Gerichtes Gottes nichts nach Rettung und Erlösung aussieht, wird Gott, wie wir später noch sehen werden, am Ende zur Rettung kommen. Ein weiterer Trost aus der Ortsbeschreibung: Die Chaldäer kommen aus dem Norden und Gott kommt aus dem Süden. So kommt zwar das Gericht Gottes durch die Chaldäer über das Volk Gottes, aber auf dem Weg aus dem Norden Richtung Süden treffen die Chaldäer irgendwann unweigerlich auf Gott und werden aufgehalten. Wir können uns das schwachen Vergleich so vorstellen, dass die Dänen auf dem Weg zu uns sind, um uns aus dem Norden anzugreifen. Unsere Verbündeten sagen aber, dass sie aus Bayern auf dem Weg zu uns sind. Damit wissen wir, dass die Dänen vielleicht früher kommen, dass sie uns schaden können, aber sie werden früher oder später auf dem Weg gen Süden auf unsere Verbündeten treffen. Und diese Zusage, dass er auf dem Weg ist, den Feinden entgegen, ohne dass die Dänen unsere Feinde sind, die trifft Gott auch hier und sagt, er kommt von Teman und Paran. Er tritt den Feinden seines Volkes entgegen. Nachdem Habakuk Gottes Ankunft beschrieben hat, Gottes Kommen, widmet er sich der ausführlichen Beschreibung der äußeren Erscheinung Gottes. Hier können wir viel über Gottes Wesen und sein Handeln lernen. Nach der Pause, in der über Gottes Handeln in der Geschichte seines Volkes nachgedacht werden konnte, fährt Habakuk fort in Vers 3. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Nachdem der Zuhörer des Gebetsliedes unter anderem daran gedacht hat, wie Gott in den genannten Orten sein Gesetz gab, wird eine weitere Parallele zur Vergangenheit aufgezeigt. Als Gott nämlich sein Gesetz am Sinai gab, war er wie ein schrecklicher Gewittersturm gekommen. Bei der von Habakuk beschriebenen Erscheinung bedeckt die Pracht Gottes den Himmel und die Erde ist voll seines Ruhmes oder andere übersetzen mit Ehre, voll seiner Ehre. Und hiermit ist nicht der menschliche Lobpreis gemeint, der ja auch in Form von Schallwellen die Erde erfüllen könnte oder bedecken könnte, sondern einfach die Wirklichkeit, die Existenz seines Ruhmes, die damals die ganze Erde erfüllte und die sie auch bei seinem Wiederkommen erfüllen wird. Gottes Selbstoffenbarung ist so mächtig und großartig, dass sie selbst den ganzen Himmel und die ganze Erde erfüllt. Mit dem Himmel ist hier sicher nicht nur der sichtbare Himmel gemeint, die Atmosphäre, sondern der Thron Gottes, also der Ort, an dem seine Herrlichkeit sichtbar wird. Wie es aussieht, wenn Gottes Ruhm den Himmel erfüllt, sehen wir unter anderem in der Offenbarung in Kapitel 4 und 5, wo eindrücklich beschrieben wird, wie alles von Gottes Ruhm zeugt und sich um ihn dreht. Es geht nur um Gott, und wenn man dieses Kapitel liest, dann kann es einen fast erschaudern lassen, weil man sieht, wie mächtig Gott da beschrieben wird. Dass keiner ihm etwas tun kann und dass sich alles einfach nur um den mächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde bewegt. Gott allein gebührt alle Ehre. Im Verlauf des Textes fällt auf, dass Habakuk hier Gottes Gerichtshandeln im Allgemeinen beschreibt und sich nicht nur auf das Gericht gegen die Chaldäer beschränkt. Und somit können einige Punkte dieses Textes, natürlich unter Beachtung oder Berücksichtigung des ganzen biblischen Kontextes, als Weissagung für die Wiederkunft Jesu verstanden werden. Wie der eben genannte Verweis auf die Offenbarung, wo wir auch sehen, wie Gottes Herrlichkeit alles erfüllt. Und im darauffolgenden Vers 4 lesen wir: Ein Glanz entsteht wie Licht. Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Hier sehen wir Gottes Herrlichkeit. Habakuk ringt um Worte, mit denen er diese herrliche Erscheinung Gottes beschreiben könnte und wählt schließlich den Vergleich mit der Sonne. Während Schlachter nur mit Licht übersetzt, vergleichen Menge und die Elberfelder Übersetzung das Licht mit dem Sonnenlicht. Nachdem Habakuk zunächst nur den Glanz sieht, Glanz wie Licht, kommt Gott näher und Habakuk sieht, dass Strahlen aus seiner Hand hervorgehen. Habakuk bemerkt hier eine Steigerung. Er sieht einen Glanz, beschreibt ihn dann näher mit dem Vergleich wie Licht und erwähnt dann sogar Strahlen. Das unterstreicht den Vergleich mit der Sonne, den die eben genannten Übersetzungen auch ziehen, die bei ihrem Aufgang an schönen Tagen ebenfalls erst einmal nur als Glanz in der Ferne zu sehen ist. Dann sehen wir ihr Licht und schließlich erstrahlt sie alles hell. Der Vergleich mit den Sonnenstrahlen belegt Gottes Stärke, Gottes Überlegenheit, den sich niemand entziehen kann. Während aus Gottes Hand Strahlen sichtbar hervorgehen, verbirgt die von hellem Licht umgebene Hand seine Kraft. Die Elberfelder übersetzt hier mit Macht. Die Macht wird von der Hand verborgen. Gott offenbart seine Herrlichkeit, aber er verhüllt seine Macht. Wie schnell vergisst man, dass das Licht und die Wärme der Sonne uns so gut tun? Wir fahren extra in den Urlaub, um uns die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Wir sehen, wie im Sonnenlicht, jetzt auch gerade in den nächsten Wochen, wieder alles wächst und gedeiht. Aber wir vergessen schnell, dass die Sonne ein Feuerball ist, der uns in einem Nu auslöschen könnte. Nicht nur uns, sondern die ganze Erde. Und ebenso zeigt sich Gott in diesem Bild. Seine Macht, seine Kraft strahlen hell, sodass aus der Hand die Strahlen hervorgehen, aber er verbirgt sie, weil der sündige Mensch bei der Erscheinung der Macht Gottes vergehen würde. Er würde diese völlige Offenbarung Gottes nicht vertragen. Gott selbst ist die Quelle seiner Macht, denn wir sehen, dass einfach aus seiner Hand seine Macht strahlt. Die kommt nicht von irgendwoher, keiner gibt ihm diese Macht, sondern er ist diese Macht. Und dass Gottes Macht und Kraft, aus denen sein Handeln entspringt, im Lichtglanz eingehüllt sind, kann uns, wenn wir seine Kinder sind, sehr ermutigen. Denn auch wenn wir nicht alles verstehen, was Gott tut, wenn einiges verhüllt ist, so ist bei ihm und dem Ursprung seines Tuns immer Licht. Es ist immer rein und es ist immer gut. Gottes Licht findet auch im Neuen Testament immer wieder Erwähnung. Auch der Herr Jesus selbst bezeichnet sich als das Licht der Welt. Nach dieser beeindruckend schönen Beschreibung Gottes sehen wir in Vers 5, wie Gott seine Macht einsetzen kann. Vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Gott geht über das Land und wird von Pest und Seuche begleitet. Er wirkt in allem, was auf der Erde geschieht, auch in solchen Dingen wie diesen Krankheiten, die eine Eigendynamik zu haben scheinen. Für diejenigen, die gegen Gott sind, ist er ein schrecklicher Gott. Das hat er mit den 10 Plagen in Ägypten bewiesen, die auch von Seuchen begleitet waren. Er kann mit der Pest schlagen, wie es auch in 5. Mose 32, Vers 24 beschrieben wird. Mit der Pest kann sowohl eine von hohem Fieber begleitete Krankheit gemeint sein, als auch, das lässt das Wort in der Übersetzung wohl zu, das Verkohlen der Erde durch Blitze. Klar wird jedenfalls, dass Gott nicht der freundliche alte Mann mit dem langen Bart ist, der alles abnickt. Ja, er ist die Liebe, aber er ist auch heilig und gerecht und straft das Böse. Gott ist nicht wie ein Schiedsrichter, der manchmal ins Spiel eingreift, manchmal eine gewisse Härte zulässt, sondern er hat immer alle Fäden in der Hand und wirkt aktiv, auch durch Krankheiten, mitten in der Weltgeschichte. Und dass Gott über die Erde schreitet und dabei von gewissen Dingen begleitet wird, sehen wir nicht nur in diesem Abschnitt, sondern auch in Micha 1, Vers 3. Gott handelt nicht nur ganz am Ende der Weltgeschichte, sondern mittendrin. Ich lese Vers 6. Er bleibt stehen und misst die Erde. Er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge. Es sinken die Hügel aus der Vorzeit. Er wandelt auf ewigen Pfaden. Gott misst die Erde. Das ist für uns etwas schwer zu verstehen. Wir sehen, dass Gott, während er über die Erde schreitet, stehen bleibt und, wie es die Elberfelder Bibel etwas besser verständlich übersetzt, die Erde erschüttert oder, wie Menge es ausdrückt, die Erde ins Wanken bringt. Gottes reine Gegenwart, einfach nur, dass er stehen bleibt, ist so gewaltig, dass es die Erde beben lässt. Hier schwingt noch einmal die Offenbarung Gottes am Sinai mit, wo Gottes Offenbarung mit einem gewaltigen Erdbeben verbunden war. Dass Gott stehen bleibt und hinschaut, zeigt, dass Gott großes Interesse am Weltgeschehen hat und dass er Anteil nimmt. Er hört und er sieht, was auf dieser Welt geschieht, und dort, wo es um sein Gericht geht, ist es für die Angeklagten eine ziemlich schreckliche Erkenntnis. Gott ist an dem Ort angekommen, von dem er sein Gericht üben wird, und allein das lässt die Heidenvölker erschrecken. Als wäre das nicht schon eine ausreichende Beschreibung seines mächtigen Auftretens, zerbersten auch noch die uralten Berge. Sie zerbersten zu Staub und versinken vor ihm im Erdboden. Vor dem allmächtigen Gott zerbersten alle Grundfesten der Erde. Sowohl die felsenfesten Urgebirge vergehen, als auch die Hügel, die Höhen, auf denen die Heidenvölker über Jahrtausende immer gerne ihren Götzen geopfert haben. Und Gott handelt nicht nur am Menschen und seiner Gesundheit, wie wir es eben in Vers 5 gesehen haben, sondern er handelt auch in den Naturgewalten. Naturkatastrophen sind nicht das Ergebnis eines menschgemachten Klimawandels, den wir als allmächtige Wesen, so wie es manchmal scheint, oder wie es manchmal dargestellt wird, den wir selber wieder korrigieren können, sondern Gott selbst handelt in seiner Schöpfung. Auch diese Aussage kann auf Gottes Kommen am Ende der Tage bezogen werden. Denn auch andere Stellen, die von dem Finale der Weltgeschichte berichten, beschreiben, wie sich in der Endzeit die Oberfläche auf der Erde geologisch verändert, wenn Jesus wiederkommt. Beispielsweise in Micha 1, Vers 4, wo von schmelzenden Bergen, von gespaltenen Tälern berichtet wird, oder auch beim Propheten Nahum oder Sacharja. Inmitten dieser Schrecken und Unglücke steht Gott. Das erinnert an Kapitel 2, Vers 20, wo aufgezeigt wird, dass Gott in seinem Gericht und mitten in allen Wirrungen fest auf seinem Thron, fest im Regiment sitzt. Er kommt nicht zu Fall. Während alles um ihn zerbricht, wandelt er auf ewigen Pfaden. Wenn auch alles vergeht, was Bestand zu haben schien, so bleiben Gott und seine Pläne ewig bestehen. Er geht weiterhin auf seinen Wegen und kommt zu seinen Zielen. Ich lese Vers 7. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans, es zittern die Zelte des Landes Midian. Wenn Gott wirkt, geraten seine Feinde, hier dargestellt durch die heidnischen Nomadenvölker, der Midianiter und der Kuschiter, in große Not. Diese beiden Völker sind Völker, die jeweils auf einer Seite des Roten Meeres lebten, und zwar die Kuschiter auf der afrikanischen Seite und die Midianiter auf der arabischen Seite. Und die Gottesführung beim Exodus und aus der Wüstenwanderung aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten konnten. Gottes Handeln versetzte sie damals in Angst und Schrecken. Dass jeder Feind Gottes in großer Gefahr lebt, unterstreicht der Hinweis auf ihre zitternden Zelte. Wenn selbst die Berge zerbersten, welchen Schutz kann man sich dann von einem Zelt aus Stoffbahn erhoffen? Nachdem Habakuk Gottes Erscheinung ausführlich beschrieben hat, wendet er sich der Schilderung der Taten Gottes zu. Dieser Teil des Gebetsliedes beginnt mit einer Reihe rhetorischer Fragen, die ich aus Vers 8 vorlese. Ist der Herr über die Ströme ergrimmt? Ergießt sich dein Zorn über die Ströme, dein Grimm über das Meer, dass du auf deinen Rossen reitest, auf deinen Wagen der Rettung? War Gottes Grimm auf die Natur gerichtet? Eine Antwort erhalten wir nicht, und Diese Antwort ist auch nicht notwendig, denn Gott ist nicht unzufrieden mit seiner Natur, sondern er benutzt sie als Werkzeug zum Gericht. Habakuk sieht Gott hier als Sieger, der mit seinen Rossen und Wagen voller Majestät vorwärts zieht. Die Pferde seiner Feinde, der Chaldäer hingegen, werden, wie wir das in den vorherigen Kapiteln gesehen haben, zum Stehen gebracht. Sie sind machtlos. Und auch hier zeigt sich eine Doppelperspektive. Einerseits Gottes kurzfristiges Gericht über Israel und die Chaldäer mit ihren Pferden. Andererseits beschreibt uns auch die Offenbarung in Kapitel 9, Vers 11, wie Jesus bei seiner Wiederkunft auf einem weißen Pferd reitet. Und wie es nun schon einige Male durchklang, ist dieses Kapitel der Bibel sprachlich in unserer deutschen Sprache nur schwer zu fassen. Daher auch die vielen verschiedenen Übersetzungen. Und wir finden damit hier in einigen Teilen dieses Textes eine Ausnahme, weil die Bibel im Normalfall ja gut von unserer Sprache gefasst werden kann und wir sie so wörtlich nehmen können, wie wir sie in unserer Übersetzung finden, wenn wir eine gute Übersetzung haben. Es gibt natürlich auch welche, die nicht empfehlenswert sind. Und das ist kein Fehler in Gottes Wort, sondern es zeigt einfach nur die Schwachheit der Männer Gottes, die versucht haben, Gottes Wort in ihre Sprache zu übersetzen. Und besonders deutlich wird diese Herausforderung, die mit der Übersetzung einhergeht, in Vers 9. So sagte Franz Delitzsch, der als herausragender Kenner der hebräischen Sprache gilt, dass Vers 9 der am schwierigsten zu übersetzende Vers der ganzen Prophetie ist, sodass es mehr als 100 verschiedene Übersetzungsversuche ins Deutsche gäbe. Ich betone das, um aufzuzeigen, dass eine buchstäbliche Übersetzung und Auslegung dieses Verses schwierig ist. Das ändert aber ausdrücklich nichts an der Botschaft dieses Textes. Denn auch die verschiedenen Übersetzungen schlagen in ihrer Aussage alle in eine Kerbe, die ich gleich aufzeigen werde. Und dazu lese ich einmal Vers 9. Bloß enthüllt ist dein Bogen. Deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort Sela. Im Urtext besteht dieser Text oder dieser Satz, den ich gerade vorgelesen habe, nur aus drei Worten. Und wir sehen, wie viele Worte der Übersetzer hier braucht, um das einigermaßen zu fassen. Ich zitiere hierzu einmal, weil das einfach etwas komplex ist, aus der Auslegung von Walwood und Sack. Das erste Wort kann mit der siebte, verwandt mit dem Sabbat, mit Eid oder geschworen übersetzt werden. Das zweite Wort kann Äste, Ruten, Stäbe oder Stämme heißen. Das dritte Wort, das ausschließlich in der Dichtung verwendet wurde, bezeichnet einen Diskurs, ein Wort oder eine Angelegenheit. Eine plausible und einigermaßen wörtliche Übersetzung lautet also: Stäbe werden geschworen von einem Wort. Das könnte man als Ausdruck für den Ernst dessen, was Gott hier tut, verstehen. Gott versichert in einem feierlichen Eid, dass er seine Waffen einsetzen wird. Soweit das Zitat. Gott bekräftigt hier also, dass er seine Waffen im Anschlag hat und dass er diese auch einsetzen wird. Beängstigend, wenn man ein Feind Gottes ist, aber unfassbar tröstlich, wenn man an Gottes Seite steht. Das erneute Sela fordert dazu auf, über das Gehörte nachzudenken. Gottes Macht wird mehr als deutlich, sodass nach der Zeit zur Reflexion beim Sela die Aussage folgt in Vers 9b: Durch Ströme zerteilst du das Land. Gott hat alle Naturgewalten in seiner Hand, sodass er in der Lage ist, sogar die Erdoberfläche durch von ihm geschaffene und gelenkte Wasserströme zu verändern. Ich lese Vers 10 und 11. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flutet einher. Der Ozean lässt seine Stimme hören. Hoch gehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speers. In diesen Versen personifiziert Habakuk die Natur, um eine Reaktion auf Gottes Erscheinung ausdrücken zu können. Die Berge sehen Gott und zittern oder beben. Das hebräische Wort für zittern oder beben beschreibt eine Person, die von einem plötzlichen Schmerz ergriffen wird, wie eine Frau, die in Wehen liegt. So reagieren die mächtigen Berge auf ihren Schöpfer. Auch das Wasser der Ozeane wird personifiziert und so zeigt Gott in diesem Text die gewaltige Zerstörungskraft, die er unter Gebrauch seiner Natur gegen seine Feinde bewirken kann. Gegen diese Kräfte sind die militärischen Kräfte der Chaldäer wie ein Streichholz im Sturm. Menge übersetzt den Vers, wo es um die Wellen geht mit Hände. Das Wasser bekommt Hände. Das zeigt auch nochmal, wie Gott sozusagen mit seiner Natur Dinge ergreifen kann und bestrafen und zerstören kann. Anders als bei Josua bleiben Sonne und Mond bei Gottes Erscheinen nicht am Himmel stehen, sondern verstecken sich inmitten der tosenden Naturgewalten, im Bilde gesprochen, in ihrer Wohnung. Sie trauen sich nicht hervor, weil sie, die seit Jahrtausenden 24 Stunden die Erde beleuchten, das helle Licht Gottes nicht ertragen können. Während die ganze Natur aus den bekannten Fugen gerät, leuchten Gottes Pfeile und glänzt sein Speer. Damit zeigt er, dass die Naturgewalten seine Werkzeuge sind und dass er seinen Zorn damit ausdrücken kann. Sein Zorn über die sündigen Menschen und über das Böse in der Welt. Die hier beschriebenen Naturkatastrophen unterstreichen zum einen den Schrecken des Gerichtes Gottes über seine Feinde. Zum anderen zeigen sich hier aber viele Parallelen zum Ende der Welt, für das ebenfalls an vielen Stellen der Bibel Naturkatastrophen angekündigt werden. Ich lese die Verse 12 und 13. Im Grimm schreitest du über die Erde, im Zorn zerdrischst du die Heidenvölker. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Du zerschmetterst das Haupt vom Haus des Gesetzlosen, du entblößt die Grundmauer von unten bis oben, Sela. Vers 12 fasst das zusammen, was vorher in der Beschreibung der einzelnen Naturgewalten zum Ausdruck kam. Wenn Gottes Geduld endet und Gott in seinem Zorn zum Gericht loszieht, zerdrischt er seine Feinde. Wie auf Ehren herumgetreten und geschlagen wurde, um Spreu und Weizen zu trennen, so zertritt Gott seine Feinde und rettet sein Volk. In Vers 13 spricht Habakuk noch einmal aus, warum Gott all diese Gerichtstaten ausführt. Er tut es zur Rettung seines Volkes und zur Rettung seines Gesalbten. Dies wird besonders in der Elberfelder Übersetzung deutlich, wo es in Vers 13 heißt, du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten. Wer ist dieser Gesalbte Gottes? Dieses Wort wird im Alten Testament niemals für das Volk Gottes gebraucht. Hier ist der kommende Messias gemeint, dem Gott durch die Bewahrung seines Volkes den Weg bahnte und damit rettete er seinen Gesalbten. Wie schon zuvor ist das, was Habakuk in seinem Gebetslied von der Gotteserscheinung berichtet, auch hier mehrdimensional zu sehen. Das angekündigte Gericht Gottes gilt zunächst für den Chaldäer, zugleich aber auch den Gottlosen am Ende der Zeit bei der Wiederkunft Jesu. Und weiter in Vers 13 sagt Habakuk zu Gott, dass Gott das Haupt des Hauses des Gesetzlosen zerschmettert und die Grundmauern zerstört und entblößt. Das ist im Hebräischen ein Bild für ein völlig zerstörtes Haus. Das Haupt, also das Dach oder der First des Hauses, ist abgedeckt, sodass die Grundmauern offen liegen. Wenn das Dach abgedeckt ist, sind die Mauern und damit das gesamte Innenleben allen äußeren Einflüssen schutzlos ausgeliefert. Eine beeindruckende Parallele zu dieser Metapher hat die alte Generation in Deutschland im Zweiten Weltkrieg erlebt. Vor ungefähr 90 Jahren sagte Adolf Hitler, erst wenn der Erzfeind aus Juda überwunden ist, kann das Paradies auf Erden kommen. Er erklärte Gottes Volk den Krieg. Als die Alliierten Deutschland schließlich bombardierten, nutzten sie zunächst Sprengbomben, die durch ihre Sprengkraft die ganzen Dächer abdeckten, Türen und Fenster aus der Verankerung rissen. Und anschließend, als die Grundmauern, als die Häuser, das Innenleben völlig schutzlos waren, wurden Brandbomben abgeworfen, die die abgedeckten Häuser bis auf die Grundmauern abbrennen ließen. Schaut man sich die Bilder der völlig zerstörten Ruinen an und liest dazu Habakuk 3, Vers 13, erscheint diese Parallele mehr als erschreckend. Benedikt Peters zufolge ist eine legitime Übertragung dieses Verses aber auch die, das Haupt des Hauses als Haupt der Dynastien zu übersetzen, also als der Vorsteher des Hauses bestimmter Regierungen zum Beispiel. Damit meint dieser Vers nicht nur die materielle Zerstörung des Feindes Gottes, sondern damit ist auch der Untergang ganzer Regierungen und ihrer Oberhäupter von Gott bewirkt, wenn es um den Schutz seines Volkes geht. Dabei setzt Gott nicht nur das Haupt der Dynastie ab, sondern er geht bis an die Grundmauern. Entschuldigung. Er geht bis an die Grundmauern, bis an das Volk, das die Regierung und ihre gottlosen Entscheidungen mitträgt. Und auch hier findet Habakuk Trost, denn Gott hat seine Zusage aus Vers 13 bereits in der Vergangenheit bewiesen. Er vernichtete die Ägypter, die sein Volk verfolgten, und wies auch andere Mächtige, die gegen Gottes Volk waren, in ihre Schranken. Und so wird auch in der Bibel berichtet, wie Gott seine Verheißung an Habakuk erfüllte und einige Jahre nachdem Habakuk dieses Buch geschrieben hatte, den gottlosen Herrscher der Chaldäer, Belsazar, stürzte. Gott hat auch diese Zusage vollständig erfüllt. Und diese Aussage darf uns auch heute ermutigen. Genauso wie Gott die Chaldäer ankündigungsgemäß besiegt hat, hat Jesus Sünde, Tod und Teufel besiegt. So wie Jesus damals auferstanden ist, werde ich ewig leben, weil er es seinen Nachfolgern verspricht. So wie Jesus vor 2000 Jahren, wie zuvor versprochen, auf die Erde gekommen ist, wird er sein Versprechen einhalten und auch wiederkommen. Und wieder folgt ein Selah, eine Gesangspause, die zum Nachdenken über das Gesagte anregen soll. Ich lese die Verse 14 und 15. Du durchbohrst mit ihren eigenen Speeren das Haupt seiner Horden. Sie stürmten einher, um mich in die Flucht zu schlagen, und erhoben ihr Freudengeschrei, als wollten sie den Elenden im Verborgenen verzehren. Du betrittst das Meer mit deinen Rossen, die schäumenden Wassermassen. Diese letzten beiden Verse über die beängstigende Selbstoffenbarung Gottes zeigen die endgültige Zerstörung des Feindes. Der beschriebene Hochmut, den wir auch schon in den Kapiteln zuvor gesehen haben, kennzeichnet nicht nur die Chaldäer, sondern alle Regime dieser Welt, die ihre Macht ohne Gott etablieren wollen. Dieser Hochmut endet früher oder später immer, wie wir es hier auch lesen, in der Unterdrückung des Elenden, was wir auch schon vorher in den Versen gesehen haben. Der Elende, für den zahlreiche Zusagen Gottes gelten, für den Treuen, der zu Gott steht. In den Psalmen und auch in den Seligpreisungen Jesu werden die Elenden mit den Gläubigen oder Treuen gleichgesetzt, die ihre eigene Armut vor Gott erkannt haben. Der Elende leidet unter der Gottlosigkeit um ihn herum und lässt sich nicht mitreißen, wenn kollektiv gegen Gott gehandelt wird. Konkret ist hier der Überrest Israels gemeint, der ebenso wie Habakuk nicht am gerichtswürdigen Verhalten des Volkes Gottes beteiligt war. Gleichzeitig zeigt sich auch wieder die langfristige Perspektive dieses Textes auf, da Gott in der finalen Endzeit, zum Ende der Trübsalszeit, den Überrest Israels retten wird, wenn die heidnischen Nationen versuchen werden, Gottes Volk vollständig auszulöschen. Während nun die feindlichen Horden nach all den Gerichtstaten Gottes immer noch versuchen, gegen ihn zu kämpfen und zur Vernichtung des Elenden heranstürmen, richtet Gott ihre eigenen Waffen gegen sie und durchbohrt sie damit. Vers 15 präsentiert Gott in einem letzten kriegerischen Akt als majestätischen Kriegsherrn, der aus seinen Rossen den schäumenden Wassermassen des Meeres trotzt. Zugleich erinnert dieser Vers Israel an das, was Gott mit feindlichen Rossen zu tun vermag, nämlich die Rosse und Streitwagen der Ägypter, die er im Meer versenkte. Auch hier ist der Blick zurück auf die Taten Gottes ein großer Trost für seine Nachfolger. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, Habakuks Gewissheit. Wie geht es dir, nachdem du diese Botschaft gehört hast? Von Habakuk lesen wir: Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen, Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße erzitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Habakuk hat den lebendigen Gott in seiner Kraft gesehen und weiß um seine Pläne. Das bringt ihn an den Rand des Zusammenbruchs. Er bebt am ganzen Körper, seine Lippen erzittern, und das Fäulnis in seine Knochen dringt, ist ein Zeichen für diese Todesangst. Er fühlt sich schon fast wie tot, dem Tode ganz nah. Seine Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Und das ist ein großer Trost für jeden von uns, der zu Gott gehört. Habakuk vertraut Gott und trotzdem hat er echte Angst. Damit entspricht er nicht dem Bild des perfekten Christen, der nie die Ruhe verliert, der immer gelassen ist, der immer völlig ausgeglichen ist, weil er ja Gott hat. Bei ihm krampft sich alles zusammen. Wir dürfen uns fürchten. Wichtig ist nur, dass wir unsere Furcht und die Sorgen an den richtigen Adressaten, an Gott richten. In diesem Zustand maximaler Anspannung besinnt er sich wieder auf das, was er in dieser Offenbarung von Gott gelernt hat. Gott hält alles in der Hand. Die scheinbare Sicherheit der reichen und mächtigen Feinde ist eine Illusion und hat vor Gott keinen Bestand. Und so beschließt er, auf den Tag zu warten, an dem Gott das Volk der Chaldäer bestrafen wird, mit dem er zuvor Juda straft. Auch hier sehen wir wieder, dass Habakuk, nachdem er viel in die Vergangenheit geschaut hat, das Ende im Blick hat. Er wartet nicht auf das Gericht gegen sein eigenes Volk, sondern geht einen Schritt weiter. Er spricht ja von dem darauffolgenden Gericht gegen die Chaldäer und zeigt damit, dass er Gottes Offenbarung verstanden hat. Der Rückblick auf Gottes Wirken in der Vergangenheit lässt ihn fest darauf vertrauen, dass Gott auch in Zukunft seine Verheißungen erfüllen wird. Der starke Gott Israels ist unveränderlich und nachdem Habakuk seinen eigenen Zustand angesichts der Vision Gottes beschreibt, setzt er zur letzten Beschreibung des Gerichtshandels an. Vers 17, denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben, die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Die Grundnahrungsmittel und auch die wirtschaftlich wichtigen Schafe und Rinder werden in den Kriegswirren zerstört. Auch diese Stelle ist auf die kurzfristigen Folgen des angekündigten Gerichtes Gottes über Juda und die Chaldäer bezogen, findet sich aber auch wieder in der Endzeit wieder. Denn Gott sagt in der Offenbarung, Kapitel 11 und auch bei dem Propheten Joel, eine Hungersnot für Israel voraus. An dieser Stelle möchte ich ein eigenes Selah einbauen und gemeinsam mit euch zurückblicken. Im ersten Kapitel klagt Habakuk über Gottes Untätigkeit im Angesicht der bösen Taten des Volkes. Gott zeigt Habakuk, dass er einen vollständigen Plan hat, den der Prophet aber auch wieder hinterfragt. Im zweiten Kapitel zeigt Gott auf, dass er auch den fragwürdigen Richter richten wird und in seinem schrecklichen Gericht nichts vergisst. Und in diesem Kapitel bittet Habakuk Gott um Gnade, verdaut und veranschaulicht das angekündigte Gerichtswerk Gottes und zeigt auch, dass Gott ein zu fürchtender Kriegsgott ist. Das Buch Habakuk endet, bevor das Gericht Gottes überhaupt anfängt, das er verheißen hat. Als Habakuk aufhört zu schreiben, sind die äußeren Umstände, die er zu Beginn des Buches beklagt hatte, immer noch genauso, wie sie jetzt sind. Also die äußeren Umstände haben sich gar nicht verändert. Er ist jetzt in diesen äußeren Umständen, über die er sich gerade noch beklagt hat. Ich lese zur Erinnerung einmal das Kapitel 1, die Verse 3b und 4. Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Habakuk ist immer noch in der alten Situation. Die äußeren Umstände sind gleich und er steht mitten in der Erwartung des von Gott angekündigten Dramas. Es schnürt ihm die Kehle zu, obwohl er weiß, dass Gott alles lenkt. Ebenso geht es den Christen, der weiß, dass ihm alles zum Besten dient und dass Gott einen guten Plan verfolgt und er dennoch krank wird oder seine Arbeit verliert oder mit anderem Leid konfrontiert wird. Angst bedeutet nicht, dass du Gott ungehorsam bist oder ähnliches, sondern Jesus selbst sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Habakuks Ausweg aus dieser Angst zeigt sich aber in den letzten Versen. Ich lese Vers 18 und 19a. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Am Ende dieses Buches, oft aber auch im Leben in der heutigen Zeit, hoffen viele Menschen auf das Aber, auf die Wendung, die doch noch alles gut werden lässt. Vers 18 beginnt mit Ich aber. Martin Lloyd-Jones prägte den Satz Praise God for the buts in the Bible. Das heißt auf Deutsch, preist Gott für die Abers in der Bibel. Denn Habakuks Aber richtet seinen Blick auf Gott, sodass er sich in Gott freuen kann. Er hat durch Gott eine neue Sichtweise auf das Weltgeschehen bekommen und weiß, dass sein Glück und sein Heil nicht von den vergänglichen äußeren Umständen dieser Welt abhängig ist. Wie können wir am Ende dieser Predigtreihe nun unser gemeinsames Studium mit der Freude beenden, von der wir hier eben gelesen haben? Wie konnte Habakuk trotz des bevorstehenden Grauens Freude haben? Erstens hat Habakuk sich an Gott selbst gefreut, an Gott als Person, wie er es hier ausdrückt. Er hat gesehen, dass Gott eingreift und seine Versprechen immer erfüllt hat und es auch tun wird. Die vorhin angeführten Beweise für Gottes Handeln in der Vergangenheit Israels erfüllten sich in einem Zeitraum von ungefähr 1000 Jahren, was für Habakuk ein ausreichend vertrauenswürdiger Beweis war. Wir heute leben mehr als 2000 Jahre weiter und Habakuks 1000 Jahre können wir noch oben drauf rechnen. Das heißt, wir haben einen Zeitraum von 3000 Jahren, in dem wir unendlich viele erfüllte Versprechen Gottes finden. Du darfst dich an der Person deines vertrauenswürdigen Gottes freuen, dessen Vertrauensbeweise du in der Bibel niedergeschrieben findest. Zweitens freut sich Habakuk neben der Person Gottes auch an dem Heil Gottes. Ihm ist absolut klar, dass ihm im Angesicht des Feindes Gottes kein leichtes Leben versprochen ist. Aber Gott verspricht ihm das Heil, das ewige Leben in der Herrlichkeit bei ihm. Das wird von ihm persönlich dem garantiert, der zu ihm gehört. Drittens freut Habakuk sich an der Kraft Gottes, die er als seine eigene Kraftquelle bezeichnet. Gottes Kraft ist unabhängig von deiner finanziellen Kraft, von deinem gesundheitlichen Vermögen, von deinen Muskeln. Wahre Kraft kommt von Gott. Und viertens und letztens freut sich Habakuk an Gottes Führung, denn er ist es, der seine Füße denen der Hirsche gleich macht und ihn auf seine Höhen stellt. So wie ein Hirsch auch im unwegsamen Gelände schnell und elegant laufen kann, macht die Zusage der Führung Gottes Habakuk auf schweren und ungewissen Wegen sicher und siegreich. Auf meine Höhen stellen ist ein Begriff aus der Militärsprache. Jemand, der ein Land einnahm, durfte über die Hügel des Landes gehen, auf seinen Hügeln stehen. Das Buch Habakuk beginnt mit einem Habakuk im tiefsten Tal der Zweifel und Sorgen und endet auf dem Berggipfel, auf den Gott ihn stellt. Ein Mensch, der wie Habakuk seinen Halt und seine Freude in Gott gefunden hat, muss nicht nur auf seine Krebsdiagnose schauen, nicht nur auf das leere Konto oder auf den leeren Platz am Küchentisch, an dem vor kurzem noch der geliebte Mensch seinen festen Platz hatte, der jetzt nicht mehr da ist. Er schaut auf den lebendigen Gott, der es gut meint und der sicher einen Ausweg schaffen wird, weil er bewiesenermaßen vertrauenswürdig ist. Martin Luther sagte dazu: Das ist des Glaubens Eigenschaft, sehen, was keiner sieht, und nicht gebannt auf das sehen, was jeder sieht. Die letzten Worte des Kapitels sind: dem Vorsänger auf meinen Seiten Instrumenten. Die Schlussworte sind ein Zusatz, mit dem Habakuk Anweisungen für die musikalische Begleitung seines Gebetsliedes gibt. Fassen wir zusammen. Gott lässt diejenigen, die ihm vertrauen, über die Umstände triumphieren. Um aus seiner Not herauszukommen, stellte sich Habakuk unter Gott. Und sich unter Gott zu stellen, bedeutet, über den äußeren Umständen zu stehen. Die Gründe zur Furcht sind vergänglich, die Gründe zur Freude in Gott aber sind ewig, weil sie in ihm selbst, in dem ewigen Gott liegen. Habakuks Gottvertrauen besiegte die Verzweiflung und seine Furcht wurde zur Zuversicht. Wenn auch viele Fragen, sowohl in deinem Leben als auch in diesem Bibelbuch, offen bleiben, so lehrt uns Habakuk doch deutlich, im Glauben zu leben. Wenn du Jesus hast, dann hast du all das, was Habakuk hier am Ende seines Buches so hell und hoffnungsvoll erleuchtet. Ich schließe mit dem Vers aus 1. Johannes 5, Vers 4, wo es heißt: Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen.